Ja, einen schönen guten Abend auch von mir. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir wollen heute weitermachen in der Psalmereihe mit dem Psalmen durch den Alltag, heute mit einem nächsten Thema, und zwar Gottverlassenheit erleben. Das ist etwas, das die Psalmen auch behandeln, und wir möchten heute dieses Thema etwas durchleuchten und versuchen, es mehr zu verstehen. Und ich möchte diesen Titel auch etwas umformulieren, vielmehr, wenn du dich von Gott verlassen fühlst. Das ist etwas, das immer wieder passiert, was wir immer wieder hören können, wenn du dich von Gott verlassen fühlst. Und ich habe mir vorgestellt und mich auch immer wieder erinnert an Situationen, wenn ich einen Rucksack packen musste für eine mehrtägige Wandertour. Das ist nicht so einfach. Was packt man ein? Was lässt man zu Hause? Was ist unnötig? Was ist eine Last, die man gebrauchen kann, oder eine Last, die man nicht gebrauchen kann? Und es war immer wieder schwierig, und ich kann euch sagen, fast immer habe ich diesen Rucksack falsch gepackt. Es gab immer Dinge, die hätte ich sehr gerne dabei gehabt, und ich hatte sie nicht dabei. Und es gab Dinge, die habe ich wieder mit nach Hause genommen, die waren unberührt. Und jetzt stell dir einmal vor, du musst den Rucksack für dein Leben packen. Und du musst die Last hineinpacken, die du tragen musst in deinem Leben. Stell dir vor, du breitest einige Sorgen und Nöte und Schwierigkeiten aus, und du weißt, einige von diesen werde ich brauchen. Welche packst du ein? Was brauchst du dafür? Und vielleicht schaust du den Nebenmann an, den anderen Christen, deinen Nächsten, und sagst: Oh ja, diesen Rucksack hätte ich gern. Der sieht gut aus. Den könnte ich gut tragen. Jetzt stell dir vor, du musst aus einer Liste von Kreuzen ein Kreuz aussuchen, das du tragen musst, so wie es David aussuchen musste. Spurgeon behandelt diesen Gedanken, und er sagt dazu, ich möchte einige Verse, Zeilen vorlesen. Er sagt: Willst du körperliche Krankheit? Sag nicht so schnell: Ja, ich weiß, was Krankheit ist, auch wie unerträglich sie sein kann. Dann etwa Armut? Mancher weiß ein Lied von ihr zu singen, und zwar kein frohes. Es ist ganz gewiss kein Vergnügen, abends nicht zu wissen, woher am folgenden Morgen das Geld für Nahrung und Kleidung kommen soll, und von wohltätigen Spenden abhängig zu sein. Oder willst du Schmach und Verleumdung? Die können sogar einen starken Mann das Herz brechen. Oder soll es etwa der Verlust deiner Lieben sein? Möchtest du wirklich, dass der Gefährte oder die Gefährtin deines Lebens von dir genommen wird? Oder dass du eines deiner Kinder dir vom Herzen gerissen wird? Diese Zeilen stammen aus dem Buch Ich bin der Herr, dein Arzt. Und es gäbe wahrscheinlich noch eine weitere große Liste an Kreuzen, die wir aufzählen könnten, die uns im Leben begegnen können. Besser gesagt, Kreuze oder Lasten, die Gott für uns ausgesucht hat. Es kann deine Identität sein, mit der du irgendwann ins Straucheln kommst, deine Freunde, die dich verlassen, deine Einsamkeit, die du erlebst, sonstige Dinge. All diese Dinge können dir passieren. Im Leben mit Christus, da können uns durchaus sehr dunkle Zeiten und dunkle Kapitel begleiten. Und vielleicht hast du das noch gar nicht kennengelernt und sagst: Ich habe keine Ahnung, wovon der da vorne da so redet. Aber das wird kommen. Du wirst irgendwann diesen Moment sehen und sagen: Ja, das ist jetzt ein dunkles Kapitel in meinem Leben. Da muss ich irgendwie hindurch. Und eines dieser Kreuze ist, sich von Gott verlassen zu fühlen. Ist Gott nicht in seinem Leben zu sehen? Und das möchten wir uns heute etwas näher anschauen. Einerseits wird dir auffallen, wenn du die Bibel liest, vor allem wenn du die Psalme liest, dass es immer wieder diesen Zustand gibt, und der wird dort beschrieben, dass es Menschen gibt, gläubige Menschen, die Gott kennen und die mit Gott leben, aber sich in einem gewissen Zeitraum ihres Lebens von Gott verlassen fühlen. Und ich möchte einige Beispiele aus dem Psalmen, auch andere biblische Personen nehmen, damit wir uns das heute vor Augen halten können. Und bedenke dabei, die Psalmen, wir haben es immer wieder erwähnt in dieser Reihe, die Psalmen bilden sehr gut ab, was wir erleben. Sie sind oft ein Spiegelbild für die eigenen Gebete, die wir eines Tages in einer bestimmten Situation sprechen werden. Dinge, die wir erleben werden. Wir bekommen einen Einblick in das Herz und in das Gebet anderer Menschen, die schon das vor uns erlebt haben, was wir in bestimmten Situationen erleben können. Lass uns einmal darauf achten, was die Schrift dazu sagt. Einmal Psalm 13, Vers 2 und 3. Bis wann, Herr, willst du mich für immer vergessen? Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Bis wann soll ich Pläne in meiner Seele hegen, Kummer in meinem Herzen bei Tag? Bis wann soll sich mein Feind über mich erheben? Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern von meiner Rettung, den Worten meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe am Tag und du antwortest nicht, und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Psalm 42, Vers 3. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Psalm 38, Vers 7 und Vers 22 dann. Ich bin gekrümmt, über die Maßen gebeugt. Den ganzen Tag gehe ich trauernd umher. Verlass mich nicht, Herr, mein Gott, und sei nicht fern von mir. Psalm 77, Vers 8. Wird der Herr auf ewig verwerfen und fortan keine Gunst mehr erweisen? Ist zu Ende seine Güte für immer? Hat das Wort aufgehört von Geschlecht zu Geschlecht? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat er im Zorn verschlossen seine Erbarmungen? Aber auch Psalm 69 schreibt davon: Ich bin versunken in tiefem Schlamm und kein Grund ist da. In Wassertiefen bin ich gekommen und über die Flut, und die Flut überströmt mich. Ich bin müde vom Rufen, entzündet ist meine Kehle. Meine Augen schwinden hin, während ich auf meinen Gott harre. Wir merken also, und das sind nur einige kurze Beispiele, die Schrift und auch die Psalmen sind voll davon, von diesen Momenten, in denen Menschen so sehr sich danach sehnen, Gott zu haben in ihrem Leben, aber sie fühlen sich verlassen von ihm. Sie fühlen sich nicht in der Gegenwart Gottes. Sie rufen und schreien zu ihm, sie wollen Antwort von ihm haben, aber er meldet sich nicht. Es wird auch sichtbar an anderen Stellen in der Schrift. In Hiob seinem Leben wird das sichtbar, dass er Gott sucht und ihn nicht finden kann. Und er schreibt, oh, dass ich ihn finden wüsste, dass ich kommen könnte bis zu seiner Wohnstätte. Der sehnt sich danach und er möchte bei Gott sein, aber er kann es nicht. Jeremia schreibt darüber in Kapitel 15, Vers 18, warum ist mein Schmerz beständig und mein Schlag tödlich? Er will nicht heilen. Willst du mir wirklich wie ein trügerischer Bach sein, wie Wasser, die versiegen? Etwas, das nicht greifbar ist, etwas, das einfach verschwindet. Gott will nicht heilen. Auch Habakuk, ganz am Anfang in Kapitel 1. Wie lange, Herr, habe ich gerufen und du hörst nicht. Ich schreie zu dir, Gewalttat, und du rettest nicht. Auch hier können wir es sehen. Habakuk, der darunter leidet, unter der Situation in dem eigenen Volk, und Gott tut nichts. Diese Flut an Bibelstellen und Beweisen lassen uns erahnen, dass wir uns gar nicht so sehr in Selbstsicherheit wiegen dürfen, dass uns sowas nicht passieren könnte, dass das etwa ein Zustand wäre, der völlig frei von uns sein könnte, sondern im Gegenteil, Gottverlassenheit zu erleben ist etwas, das selbst den gläubigsten, standhaftesten und reifesten Christen passieren kann. Nicht nur die Schrift zeigt das. Wir können auch einen kurzen Blick in die Kirchengeschichte hineintun und wir sehen auch hier Beispiele. Zum einen sehen wir es Mutter Teresa, bekannt für ihre Hingabe und für ihre Liebe, für den Dienst an den ärmsten Menschen in Kalkutta, obwohl sie selbst ein Bild für strahlende und herzliche Liebe Jesu war, erlebt sie selbst Zeiten von diesen Kämpfen und Zeiten von dieser Gottverlassenheit. Und das wissen wir erst, seitdem sie gestorben ist, denn dann wurden einige Briefe von ihr selbst veröffentlicht. Sie selbst gründete eine Organisation, die heißt Missionarinnen der Nächstenliebe, 1948 und anschließend erlebt sie fast 5 Jahrzehnte lang diese Gottverlassenheit in ihrem eigenen Leben. Obwohl sie für andere Menschen, denen sie dient und anderen Menschen, denen sie sich hingibt, ein offensichtliches Bild und eine Ermutigung für die Liebe Gottes ist, erlebt sie in ihrem Inneren, in ihrem Herzen eine Verlassenheit von Gott. Und jetzt schau mal, was sie in einem Brief schreibt. Sie schreibt: Wo ist mein Glaube? Selbst tief drinnen, ganz unten, ist nichts als Leere und Dunkelheit. Mein Gott, wie schmerzhaft ist dieser unbekannte Schmerz. Ich habe keinen Glauben. Das kommt aus dem Herzen dieser Frau, die so viel bewirkt hat, die Gott so viel gebraucht hat, die ein Vorbild für so viele Menschen war. Sie schaut in sich und schreibt diese Zeilen auf in einem Brief. Erkennst du in diesen Worten den Schmerz, den sie spürt? Während sie sich Gott hingibt und diesen Menschen, dennoch dieses Gefühl haben kann, in sich einen unbekannten Schmerz zu haben, der unerträglich ist, weil sie das Gefühl hat, nichts in sich zu haben. Wir sehen es auch bei Martin Luther. Hier muss ich nicht erklären, wer er ist. Er hatte sowohl als Reformator und Gründer der evangelischen Bewegung, was zunächst ungewollt war, aber innere Kämpfe und Zweifel erlebt, die er immer als Anfechtungen beschrieb. Und er beschreibt diese Anfechtungen als einen Zustand, in dem der Teufel versucht, die Seele zu zerstören, indem er Zweifel über die Gnade Gottes aussieht. Und irgendwann trifft er diese Aussage: Die Anfechtung lehrt, was für ein Schatz der Glaube ist, wenn man darin standhalten kann. Das wird wahrscheinlich erst dann so richtig deutlich, wenn wir solche Anfechtungen erleben würden. Und er schreibt dann auch in einem Brief Folgendes, er schreibt: Ich bin nicht allein, sondern Christus und alle Engel und Heiligen sind bei mir. In der größten Anfechtung kann ich das zwar mit Worten sagen, aber ich fühle nicht so, wie ich es gerne glauben möchte. Mein Fleisch und mein Blut zittert, mein Herz hammert und klopft. Das beschreibt er, während es dann zu diesem besagten Turmerlebnis kommt, die er selbst als die dunkle Nacht der Seele beschreibt. Er fühlt sich als Sünder von Gott verurteilt und geplagt mit dieser Frage: Kann ein ungerechter Mensch vor einem gerechten Gott bestehen? Und stolpert dann über Römer 1, Vers 17, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das beendet diese Dunkelheit für ihn, zumindest in diesem Erlebnis. Aber vielleicht noch ein letztes Beispiel. John Bunyan, auch er erlebt Gottverlassenheit. Gerade in der Zeit der Puritaner wissen wir das von vielen. Auch Richard Baxter und Thomas Watson und John Owen, all diese Männer beschreiben, dass sie solche Zeiten erlebt haben. Und er schreibt in seiner Autobiografie Folgendes auf. Er sagt: Wegen dieser, und damit meint er, er schreibt darüber, über die Erkenntnis seiner eigenen Sünde, wegen dieser war ich in meinen Augen widerlicher als eine Kröte. Und ich meinte, auch in Gottes Augen sei ich das. Ich dachte, jeder andere hätte ein besseres Herz als ich. Und ich hätte mit jedem beliebigen Herzen tauschen mögen. Ich dachte, der Teufel selber wäre mir gleich an inwendiger Bosheit und Befleckung des Herzens. Gewiss, dachte ich bin ein von Gott Verlassener. Gewiss, ich bin preisgegeben an den Teufel und an den Geist der Verdammnis. Das schreibt ein Mann, der die Pilgerreise geschrieben hat. Das schreibt ein Mann, der den Heiligen Krieg geschrieben hat und von den anderen Puritanern als der evangelische Evangelist bezeichnet wird, den alle respektiert und geschätzt haben für seine Reife, der 15 Jahre lang im Gefängnis war und nur einmal hätte schwören müssen, nicht mehr von Jesus zu reden, und er wäre sofort frei gewesen bei seiner Familie, und er hat es nicht getan. Wenn wir also so viele Belege in der Schrift haben, und nicht nur in der Schrift, sondern auch die ganze Geschichte der Christen voll davon ist, dass wir so etwas erleben können, sollten wir uns nicht in Selbstsicherheit wiegen, sondern sollten offen dafür sein, was uns die Schrift lehrt darüber, wenn wir solche Momente dieser Gottverlassenheit erleben können, uns von Gott verlassen zu fühlen. Und ja, es ist die längste Hinführung zu einem Bibeltext, die ich je gemacht habe, aber ich denke, das war heute nicht schlecht. So lasst uns einmal den dunkelsten Psalm der Bibel anschauen, Psalm 88, und einige Beobachtungen daraus herausschöpfen, die gut für uns sind. Ich möchte einmal diesen Psalm vorlesen und anschließend wollen wir einige Erkenntnisse festhalten. Psalm 88, der mit Abstand dunkelste Psalm der Bibel. Ein Psalmlied von den Söhnen Koras, dem Vorsänger, ein Machalot, Leanot, ein Maskil von Heman, dem Esrachiter. Herr, Gott meines Heils, am Tag habe ich geschrien und bei Nacht vor dir. Es komme vor dich mein Gebet, neige dein Ohr zu meinem Schrein. Denn satt ist meine Seele von Leiden und mein Leben ist nahe am Scheol. Ich bin zu denen gerechnet, die in die Grube hinabfahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft hat. Unter den Toten hingestreckt wie Erschlagene, die im Grab liegen, deren du nicht mehr gedenkst, denn sie sind von deiner Hand abgeschnitten. Du hast mich in die tiefste Grube gelegt, in die Finsternisse, in Tiefen. Auf mir liegt schwer dein Grimm, und mit allen deinen Wellen hast du mich niedergedrückt. Meine Bekannten hast du von mir entfernt, hast mich ihnen zum Groll gesetzt. Ich bin eingeschlossen und kann nicht herauskommen. Mein Auge verschmachtet vor Elend. Zu dir, Herr, habe ich jeden Tag gerufen. Zu dir habe ich meine Hände ausgebreitet. Wirst du an den Toten Wunder tun? Oder werden die Schatten aufstehen, dich preisen? Wird deine Güte im Grab erzählt werden, im Abgrund deine Treue? Werden deine Wunder in der Finsternis bekannt werden und deine Gerechtigkeit im Land der Vergessenheit? Ich aber, Herr, schreie zu dir. Und am Morgen kommt mein Gebet dir zuvor. Warum, Herr, verwirfst du meine Seele? Verbirgst dein Angesicht vor mir? Ich bin elend und verscheide von Jugend an. Ich trage deine Schrecknisse, bin verwirrt. Deine Zorngluten sind über mich hineingegangen. Deine Schrecknisse haben mich vernichtet. Sie haben mich wie Wasser umringt den ganzen Tag. Sie haben mich alle Zeit umgeben. Freund und Genossen hast du von mir entfernt. Meine Bekannten sind Finsternis. Und damit endet dieser Psalm. Nun lasst uns noch einmal festhalten, was hier eigentlich passiert, nämlich die Realität so einer Gottverlassenheit, die kann unglaublich dunkel werden. Die kann so richtig düster werden für uns und sie kann auch lange anhalten. Das möchten wir uns hier einmal anschauen, was der Psalmist darüber alles sagt. Einmal sehen wir es in Vers 4 und 5, dass er eine düstere und eine dunkle Zeit beschreibt. Durch den ganzen Psalm hindurch zeigt er eigentlich, wie düster sein Leben ist. Er beschreibt, dass er sich in einem Lebensabschnitt befindet, in dem sein Leben eigentlich zu Ende zu sein scheint. Ein Leben zu sein scheint, das nicht mehr lebenswert ist. Er fühlt sich mit dem Tod verbundener, als er sich mit dem Leben verbunden fühlt. Wenn wir das weiterschauen, Vers 7 und 8, beschreibt er, dass er in einer besonderen Form niedergedrückt ist. Und nicht durch die Umstände an sich, sondern er beschreibt es, er ist niedergedrückt von Gott. Gott ist an all dem schuld. Gott tut all diese Dinge. Er ist nicht geplagt wegen der Umstände, die ihn niederdrücken, sondern er rechnet all das Gott an. Er sagt, du hast das getan, Gott. Du drückst mich so nieder. Mit all dem Bösen, was er in seinem Leben erlebt, bringt er Gott ganz konkret und direkt damit in Verbindung. Das, was sich hier so erschreckend anhört, scheint mehr Gericht als Liebe zu sein, oder? Gott hat oft mit Leid zu tun. Und der Psalmist weiß, dass das von Gott kommt. Er fühlt sich von Gott selbst niedergedrückt. Er beschreibt in den Versen 13 und 17, wie er zu Gott schreit und zu Gott ruft, dass er Gott darum bittet, ihn zu erhören, dass er Gott darum bittet, dass er ihm helfen möge, dass er Gott um Erleichterung bittet, um eine Lösung bittet. Und das macht er nicht nur einmal, das macht er dauerhaft. Er sagt, zu dir, Gott, rufe ich jeden Tag. Er hört nicht auf zu bitten, sondern hält daran fest. Er schreit, er ruft, er fleht, er streckt seine Hände aus jeden Tag neu, aber Gott reagiert nicht. Gott lässt ihn einfach alleine damit. In seiner ganzen Situation bleibt er unverändert von Gott entfernt. In Vers 15 dann beschreibt er, wie er mit Gott hadert, wie er sich von Gott verlassen fühlt. Gott, warum hast du dich gegen mich gewandt? Warum bist du nicht mehr da für mich? Warum hilfst du mir nicht? Warum bist du gegen mich? Warum spüre ich dich nicht? Warum erlebe ich dich nicht? Warum ändert sich nichts in meinem Leben, wenn ich doch dir vertraue? Und dann in Vers 16 kommt eine langanhaltende, auswegslose, verzweifelte Finsternis. Und er sagt, pass auf, er sagt, dieser Zustand, der ist seit meiner Jugend an. Seit meiner Jugend an bin ich in diesem Zustand und ich muss ihn ertragen. Also er beschreibt ein langanhaltendes Erlebnis, einen schmerzhaften Zustand, den dieser Psalmist tragen und ertragen muss. Es scheint, als würde darin kein Ende mehr liegen. Das ist ein Zustand, den Menschen ertragen können. Das ist ein Zustand, den auch gläubige Menschen erfahren können. Und hier ist die Sache. Es hat nichts mit deiner geistlichen Reife zu tun. Es hat nichts mit deinem geistlichen Zustand zu tun. Wir haben gesehen, wie viele Menschen Gott so nah waren, so große Vorbilder waren, so weit im Glauben waren und es dennoch erlebt haben. Dieser Psalmist, er wirft sein Vertrauen und seine Hoffnung und seinen Glauben auf Gott und er weiß, dass Gott das beenden kann. Wie würdest du reagieren, wenn du in so einem dunklen Zustand enden würdest? Wie würdest du reagieren, wenn deine ganze Umgebung in deinem Leben auf einmal dunkel wird? Deine Freude schwindet. Andere Menschen dich nicht verstehen können. Du dich einsam und verlassen und alleine fühlst. Ich kenne diesen Zustand. Ich weiß genau, wovon dieser Psalmist hier schreibt. Höchstwahrscheinlich auf eine andere Weise. Das, was ich immer wieder erlebt habe, war deutlich kürzer, als er es beschreibt. Aber ich kann es zumindest nachempfinden, was er meint. Wie würdest du reagieren, wenn du in eine solche Situation kommst? Wie würdest du reagieren, wenn Gott dir alle Dinge wegnimmt, die du liebst? Wenn auf einmal ein dunkles, finsteres Loch auf dich wartet und du das Gefühl hast, Gott, du bist nicht mehr da. Gott, wo ist deine Liebe, wo ist deine Gnade, wo ist deine Fürsorge? Und du erlebst diese Dinge nicht mehr. Was gibt dir dann noch Halt? Wir wünschen niemandem, dieses Erlebnis zu bekommen. Aber wir haben auch viele Zeugnisse, dass Menschen dadurch im Glauben gewachsen sind. Wir wissen, dass Menschen, dass Christen Dunkelheit brauchen, schwierige Zustände brauchen. Und du kannst durch die Gemeinde spazieren am Sonntag und deine Geschwister fragen, hinter all den freundlichen, lächelnden Gesichtern verbergen sich Geschichten, die immer wieder von Dunkelheit und von Schwierigkeiten bezeugt werden. So ein Leben, sich getrennt zu fühlen von Gott, so ein Zeitabschnitt kann sich lange ziehen. Und kann dunkelführend sein. Das ist das, was wir hier lernen in erster Linie aus Psalm 88. Aber auch, dass wahrer Glaube Dunkelheit braucht. Wahrer Glaube braucht Dunkelheit. Wir hören nicht nur, dass es solche Zeiten gibt, sondern wir hören auch, was Menschen dadurch gelernt haben. Und hier haben wir einige Aspekte, was der Psalmist durchmacht, was wir daraus lernen können. Zuerst eine Lektion, und zwar, du lernst beten. Das ist das, was du wirklich lernst. Du lernst beten. Durch solche Zeiten lernen wir, was es heißt zu beten. Lass uns noch kurz einmal diesen Blick darauf haben. In Vers 2 sagt er, zu dir habe ich geschrien. Und dieses Wort, das hier verwendet wird für geschrien, bezeichnet einen verzweifelten Ausruf von jemandem in einer großen Not. Das ist das, was dieses Wort geschrien bedeutet. Ein verzweifelter Ausruf in einer großen Not. In Vers 3 heißt es, neige dein Ohr zu meinem Schrein. Dieses Wort Schrein ist ein anderes Wort, was vorher gebraucht wird. Es ist eine lautstarke Äußerung von Emotionen, etwas wie ein Gebrabbel oder ein Gestöhne vor Schmerz. Das ist ein anderes Schrein. In Vers 14, Herr, ich schreie zu dir, wieder ein anderes Wort für Schreien, das in Vers 2 und 3 verwendet wird. Es ist vielmehr ein intensives, wiederholtes Rufen nach Hilfe. Dieses Wort finden wir vor allem 8-mal in Hiob und 10-mal im Buch Klagelieder. Ein wiederholtes Rufen nach Hilfe. In Vers 10 strecke ich meine Hände aus, etwas Zugeschlossenes, etwas, das ich zuerst für mich behalte, aufzudecken, um von Gott zu empfangen, um Gott zu signalisieren, Gott, ich habe nichts, ich brauche dich. Etwas, womit man anderen Menschen auf die Pelle rückt, um etwas von ihnen zu holen, was sie einem gar nicht geben wollen. Letztens hat mir meine Frau erzählt, dass sie einmal mit Sarah einkaufen war, und während sie dann rauslaufen, hat Sarah keine Bonbons bekommen von der Frau vom Edeka, und sie sagt, Frau, du hast was vergessen, ich habe noch keine Bonbons. So etwa stelle ich mir das vor, wie wir unsere Hände ausstrecken zu Gott und sagen, Gott, du hast was vergessen. Du musst mir noch etwas geben, ich habe es nicht. Durch diesen Psalm merken wir, wie wir beten lernen müssen. Und manchmal lernen wir das erst in einem Leben der Dunkelheit, in Situationen von Dunkelheit. Obwohl sich Heman beschreibt als jemand, der von Gott verlassen ist und der allein ist und sich dem Tod näher fühlt als dem Leben selbst. Er hört nicht auf zu beten. Er bestätigt vielmehr, jeden Tag bete ich zu dir, obwohl du nicht antwortest. Obwohl der Psalmist in dem größten Leid seines Lebens hier von Gott keine Aufmerksamkeit bekommt und keine Zuneigung, hört er deshalb trotzdem nicht auf zu beten. Und obwohl sein Leiden kein Ende nimmt, es nicht aufhören will und es scheint, als gäbe es Gott gar nicht, hört er nicht auf, zu diesem Gott zu beten. Obwohl es scheint, dass Gott sich gar nicht für ihn interessiert, interessiert er sich doch für diesen Gott. Und jetzt lasst uns mal in unser Leben schauen und uns diese Frage stellen, warum hören wir auf zu beten? Warum können wir in unser Leben hineinschauen und so viele Ereignisse finden, wo wir aufgehört haben zu beten? Weil die eine Person sich vielleicht nicht bekehrt hat, von der wir es uns gewünscht haben und wir nach einigen Malen beten aufhören. Aber wir aufhören zu beten, weil wir uns von Gott nicht gehört fühlen oder weil Dinge nicht passieren in unserem Leben. Warum hören wir auf zu beten? Warum beten wir nicht immer so mit Emotionen und so viel Kraft? Manchmal müssen wir erst einsam werden. Manchmal müssen erst Freunde uns verlassen. Manchmal müssen erst die Sicherheiten in unserem Leben abbrechen, wegbrechen. Und wenn wir dann irgendwann das Gefühl haben, dass Gott nicht mehr da ist, dann lernen wir beten. Wenn wir das Gefühl haben, dass all das, was uns vorher Sicherheit und Halt gegeben hat, nicht mehr da ist, dann lernen wir beten. Wenn du im Licht nicht mit Gott lebst, dann wirst du es auch nicht in der Finsternis. Und vielleicht sagst du dir, ja, wenn ich in so einer Zeit bin, dann werde ich beten lernen, dann werde ich das, all das tun, aber sei dir da nicht so sicher. Wenn diese Dinge in unserem Leben wegbrechen, die uns Sicherheit geben, dann warten da einige dunkle Löcher, die sich so gerne für dich interessieren und sich dich für sie reservieren. So viele Möglichkeiten für Depressionen, für Burnouts, für Glaubenszweifel, sich zurückzuziehen und sich nicht für Gott und für niemanden zu interessieren. Die Bandbreite ist riesig, was uns alles in so einem Loch passieren kann. Vielmehr darf das eine Warnung für uns sein, zu lernen, im Licht zu beten, damit wir es in der Finsternis ganz sicher tun werden. Da gibt es dieses Zitat, das sagt, wer nicht zu bestimmten Zeiten betet, der betet auch nicht zu unbestimmten. Und da ist schon ein Stück Wahrheit dran. In solchen Zeiten lernen wir beten. In solchen Zeiten lernen wir auch Vertrauen. Wir lernen auch Vertrauen. In diesen Zeiten der Verlassenheit ist es schwer, an Gott festzuhalten. In so einer einsamen Zeit ist es schwer und eine wahre Herausforderung, bei Gott zu bleiben. Aber hat nicht Jakob mit dem Engel so lange gekämpft, bis er gesegnet wurde während der Morgenröte? Hat nicht Jesus erst am Kreuz, während er diese ganze Sünde gesehen hat, zu Gott darum gebeten, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun? Hat nicht Hiskia gebetet und gebittet, dass Gott sein Leben noch einmal verlängert, obwohl es eigentlich schon beschlossen zu Ende war? Hat nicht Mose für das Volk gebetet und gebittet, obwohl Gott jedes Recht hatte, sie zu vernichten in der Wüste? Wenn wir in gewisse Lebensabschnitte unseres Lebens kommen, dann zeigt sich, wie sehr wir Gott vertrauen. Dann zeigt sich, wie sehr wir an Gott auch noch dann festhalten können, wenn Dinge in unserem Leben abbrechen und weg sind. Jetzt stell dir mal einmal vor, Dinge, die du liebst, Dinge, die dir wichtig sind, sie werden dir weggenommen. Man nimmt dir alles weg, alles, was du hast, außer Jesus. Du hast nichts mehr von dem, was du vorher hattest, außer Jesus, so ähnlich wie bei Hiob. Kannst du dann immer noch sagen, ich habe noch immer das Wichtigste in meinem Leben? Kannst du dann immer noch in die Gemeinde kommen und von Herzen singen, Christus hält mich fest? Ich sage dir, die Antwort ist ja. Die richtige Antwort ist ja. Aber wenn ich ehrlich zu dir sein darf, ich weiß nicht, ob das meine Antwort wäre, wenn das in meinem Leben passieren würde. Ich wünsche mir, dass das meine Antwort wäre. Und ich wünsche es einem jeden von uns, aber ich bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich so sein würde. In solchen Zeiten dürfen wir lernen, Gott zu vertrauen. Aber auch, wir dürfen lernen, Jesus nachzufolgen. Du lernst, was es heißt, Jesus wirklich nachzufolgen. Jesus selbst sagt, jemand, der nicht alles aufgibt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Oh, und jetzt merken wir, was das bedeutet. Wir werden gelehrt, durch solche dunklen Zeiten in unserem Leben, wie wir Jesus nachfolgen können. Warum? Weil Jesus durch Dunkelheit gegangen ist. Weil Jesus durch Dunkelheit gegangen ist, lernen wir das. Und wenn wir in solche Zeiten kommen, die nicht von Licht und Liebe und Freundlichkeit und guten Dingen begleitet sind, sondern von Schmerz, von Dunkelheit, von Not, von Schwierigkeit, das sind Herausforderungen, die sind einmalig, die sind ganz besonders. Wenn deine Vorteile für dein Glaubensleben nicht mehr da sind, dann wird es interessant für dich, weil dann lernst du, was es heißt, alles aufzugeben für Jesus. Heute in unserer westlichen Welt müssen wir wenig aufgeben für Jesus. Wir können in den meisten Fällen fast genauso weitermachen wie vorher. Wir müssen die wenigsten Beziehungen aufgeben. Wir müssen keine Angst haben, dass uns Gewalt angetan wird. Wir können einfach so weitermachen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir schräg angeschaut werden und dass wir ausgelacht werden. Und das ist nicht so schlimm. Was ist, wenn dein Glaubensleben für dich keine Vorteile mehr für dich abwirft? Was machen wir dann? Tim Keller, er schreibt in einem Buch, Gott im Leid begegnen heißt das. Er schreibt dort folgende Zeilen, ich möchte auch ein Stück vorlesen. In der Dunkelheit stehen wir vor Entscheidungen, die es in guten Zeiten nicht wirklich gibt. Wir können uns entscheiden, Gott zu dienen, einfach weil er Gott ist. In unseren dunkelsten Zeiten haben wir das Gefühl, dass wir keine Vorteile aus Gott und unserer Beziehung zu ihm erlangen. Was wäre, wenn wir genau dann, in diesem Moment, in dem unser Glaube uns scheinbar keinen Vorteil bringt, Gott weiterhin gehorchen, weiterhin beten, ihn weiterhin suchen und gegenüber unseren Nächsten die Pflichten, die die Liebe gebietet, erfüllen? Erst wenn wir das tun, können wir lernen, Gott um seinetwillen zu lieben und nicht, weil es für uns von Vorteil ist. Und wenn die Dunkelheit sich dann langsam löst, können wir sehen, dass unsere Abhängigkeit von Dingen neben Gott geschrumpft ist. Wir brauchen sie nicht mehr, um glücklich zu sein, denn wir haben jetzt eine neue Kraft. und stärkere Zufriedenheit in Gott selbst. Wir werden neue Kraft, Unerschütterlichkeit und eine feste Haltung und Frieden angesichts von Schwierigkeiten finden.
Gut, gell?
Tim Keller, er nimmt uns hier in diese wertvollen Gedanken mit hinein. Und zwar, dass wir uns oft von Gott Vorteile für unser Leben erhoffen. Dass wir Vorteile erwarten. Etwas, das uns etwas bringt. Wir haben eine Beziehung zu Gott, von der wir so viel erwarten und so viel haben wollen. Aber in Zeiten der Finsternis verlieren wir oft diesen Zugang zu Gott. Und wir haben diese Vorteile nicht mehr. Wenn wir uns dann entscheiden können, ihn weiter zu lieben, ihm weiter zu vertrauen, nicht wegen der Vorteile, sondern einfach, weil er Gott ist, dann lernen wir, ihm nachzufolgen. In diesen Zeiten können wir dann lernen, dass er der Mittelpunkt und dass er der Anker für unsere Beziehung ist und wir nicht Vorteile brauchen, um glücklich zu sein mit Jesus, sondern wir Jesus selbst brauchen. Ihn selbst brauchen. Diese Zufriedenheit und dieses Glücklichsein in ihm gründet sich dann immer mehr auf ihn selbst. Von ihm bekommen wir diesen Trost und diesen festen Halt. Also diese drei Dinge, wir lernen beten, wir lernen vertrauen und wir lernen nachfolgen. Aber noch eine wichtige Erkenntnis, die wir heute festhalten wollen, und zwar, wenn wir vom Fühlen zum Wissen gelangen, indem wir uns den dunkelsten Moment der Weltgeschichte anschauen. Obwohl wir Zeiten erleben können in unserem Leben, die finster und die dunkel sind, Zeiten, in denen wir uns von Gott verlassen fühlen, gibt es eine wichtige Erkenntnis, die wir uns vor Augen halten wollen, und zwar der Sohn Gottes am Kreuz. Der Sohn Gottes am Kreuz, das ist der dunkelste Moment der ganzen Weltgeschichte. Die Schrift sagt, dass Jesus selbst ohne Sünde war, dass er niemals sündigte und bis zum Ende keinen Moment in Ewigkeit Trennung von Gott erleben musste. Und dieser Augenblick, während er da am Kreuz hängt, während er wirklich von Gott verlassen wird, ist der dunkelste Moment. Schau, du und ich, wir können uns von Gott verlassen fühlen. Wir können dieses Gefühl erleben, dass Gott nicht mehr da ist. Das ist etwas, das wir empfinden. Das ist etwas, das wir wahrnehmen in unserem Leben. Aber Jesus, er wurde wirklich von Gott verlassen. Jesus, er hatte eine feste Verbindung zu seinem Vater und er wurde wirklich verlassen, obwohl er unschuldig und rein war. Es heißt hier in Matthäus 27, Vers 45, aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Also tatsächliche Finsternis. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus auf mit lauter Stimme und sagte, Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus musste diesen Moment durchleben, nicht wir. Jesus musste diesen Moment erleben, von Gott verlassen zu sein, anders als wir. Wir hätten es verdient. Wir hätten es verdient, diesen Zorn Gottes zu ertragen, aber nicht Jesus. Er erlebt diese Trennung zum Vater, die für uns bestimmt war. Und darin liegt eine tiefe Erkenntnis, dass Jesus unschuldig diese Trennung zu Gott erleben musste. Nämlich, damit wir es nie erleben müssen. Damit wir das nie erleben müssen. Jesus erlebt diese Trennung zu Gott, damit Gott uns nicht mehr verlassen muss. Egal wie schwer die Situation in deinem Leben ist, wenn du ein Kind Gottes bist, wirst du nie mehr von Gott verlassen werden. Du kannst das Gefühl erleben und du kannst Dunkelheit in deinem Leben erleben, die sich so anfühlt, dass Gott nicht mehr da ist, aber er ist da. Dieses Gebet, das Jesus hier spricht, müssen wir niemals sprechen. Du wirst Zeiten erleben können, in denen du betest, Gott, ich fühle mich von dir verlassen. Aber du wirst niemals beten müssen, Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ein Unterschied, weil Jesus diesen Zustand für uns getragen hat und wir können und dürfen uns darüber freuen, dass Jesus den Tod gestorben ist, den wir hätten sterben müssen. Dass Jesus die Schuld getragen hat, die für uns bestimmt war oder unsere Schuld war. Dass Jesus den Zustand des Zornes Gottes auf sich genommen hat, der an uns ausgerichtet war. Und weil Jesus von den Toten auferstanden ist und weil das Grab leer ist, wir jetzt mit ihm leben dürfen, ohne eine wirkliche Trennung zu Gott erleben zu müssen. Und es wird noch besser. Durch Jesus können wir in diese Ewigkeit eingehen, wo es niemals mehr Leid geben wird, niemals mehr Schmerz und Schwierigkeit geben wird, keine Not mehr, kein Verlust mehr, weil dort bei ihm unser Zuhause sein wird, unsere Heimat. Das passiert, wenn unser Wissen über unseren Gefühlen steht. Es gibt in diesem ganzen Psalm 88 nur eine einzige positive Aussage. In Vers 2. Gott meines Heils. Die einzig positive Aussage. Du bist der Gott meines Heils. Obwohl der Psalmist all das beschreibt, wie er sich von Gott verlassen fühlt, schreibt er ganz am Anfang, aber Gott, du bist der Gott, der mich rettet. Du bist der Gott, der mir Halt und Heil gibt. Egal wie dunkel deine Situation ist, die du jemals erleben kannst, es gibt ein Wissen, eine Erkenntnis der Errettung und Erlösung Jesu, die da drüber steht. Dass er zu seinem Wort steht und dass er da ist, auch wenn wir das nicht erleben. Und ich möchte abschließen mit einer Anwendung und einer Ermutigung. Denn egal wie schmerzlich Phasen in unserem Leben sein mögen, wenn du die Bibel liest, vor allem wenn du Psalmen liest, dann merkst du, du bist nicht der Erste. Okay, also du bist nie der Erste, der sowas erlebt. Andere haben das vor dir durchlebt und du kannst von ihren Erfahrungen hören. Das ist auch der Grund, warum es wichtig für uns ist, Biografien zu lesen von Menschen, die uns vorausgegangen sind. Denn egal mit was du in deinem Leben kämpfst, du bist nicht der Erste, andere haben es vor dir erlebt. Und deshalb sind die Psalmen so wichtig, dass wir lernen, anhand der Psalmen zu beten. Dass wir lernen, anhand der Psalmen einen tiefen Einblick in die Beziehung zu Jesus zu bekommen und vertraut werden mit dem, was uns begegnen kann. Und wahrscheinlich sind wir alle so ähnlich gestrickt, dass wir uns nach dieser Bibelstunde fragen, was ist eigentlich, wenn mir sowas passieren würde? Hoffentlich passiert es nie, oder? Das ist doch das, was wir uns denken. Egal, wie viele Menschen davon reden, wie viel sie gelernt haben und wie weit sie gewachsen sind durch den Glauben, wir würden trotzdem sagen, ich freue mich für die Leute. Ich freue mich für einen John Bunyan und für einen Martin Luther, aber hoffentlich nie mit mir. Hoffentlich ist das nicht mein Rucksack. Also ich bin ganz ehrlich, das ist das, was ich mir denke. Hoffentlich hat Gott angenehmere Nöte und Herausforderungen für mich vorbereitet. Aber wir tun gut daran, aus dem Psalm herauszuleben und zu beten und den Atem der Psalme zu spüren in unserem Bibellesen, damit wir lernen festzuhalten, lernen zu beten, lernen zu vertrauen. Es geht nicht darum, dass wir so eine Zeit nie erleben. Gott weiß, was wir erleben werden. Und es geht darum, dass wir in jeder Situation, in der wir sind, lernen, Gott zu vertrauen. Lernen, sie im Gebet zu durchleben. Lernen, ihm durch diese Zeiten hindurch nachzufolgen. Manchmal, da wünschen wir uns Jesus, den Allmächtigen, oder? Wir wünschen uns, dass Jesus in seiner Allmacht uns vor all den Schwierigkeiten und Nöten bewahrt und sie einfach wegtut und wir einfach bewahrt sind und wir gemütlich durch unser Leben hindurch spazieren können. Oft wünschen wir uns diesen Beistand von ihm in seiner Allmacht. Aber Jesus begegnet uns oft nicht in dieser Allmacht, sondern er begegnet uns als der leidende Retter. Und dort erleben wir eine Verbindung zu ihm. Ich möchte zuletzt ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer aus dem Jahr 1944 mit hineinnehmen aus seinem Brief, wo er genau diesen Punkt beschreibt und ich hoffe, dass wir dadurch ermutigt werden, auch heute. Er beschreibt, Gott lässt sich aus der Welt herausdrängen ans Kreuz. Gott ist ohnmächtig und schwach in der Welt und gerade und nur so ist er bei uns und hilft uns. Die Schrift weist ausdrücklich darauf hin, dass Christus nicht als der Allmächtige hilft, sondern als der Leidende. Hier ist der entscheidende Unterschied zu allen Religionen. Der Mensch ist aufgerufen, an Gottes Leiden in der gottlosen Welt teilzunehmen. Er muss wachend und betend mit Christus in Gethsemane sein. Das ist, denke ich, Glaube. So wird man ein Mensch, ein Christ. Amen. Lasst uns noch aufstehen. Ich möchte beten zum Abschluss und dann möchten wir vor dem Gebet noch ein Lied singen. Herr Jesus, wir möchten auf dich schauen, auf dich sehen. Und Herr, wir möchten sehen, dass du uns begegnest als der leidende Retter. Und wir oft in einem Leben des Leids, einem Leben, das auch Schwierigkeiten und Nöte mit sich bringt, genau darin dir begegnen als diesem leidenden Retter. Und wir oft ein Leben führen, das dies auch mit sich bringt, Herr. Aber wir möchten beten, dass wir in all dem, in dem Rucksack, der uns für uns gepackt ist, der Rucksack, den wir tragen müssen, dass wir in all dem lernen, dir zu vertrauen und dir nachzufolgen und an deinen Leiden in dieser Welt, in dieser gottlosen Welt teilzuhaben, damit du in allem geehrt wirst, damit wir dich lieben um deinetwillen. So gebrauche auch dieses Wort als Ermutigung, damit wir durch die Psalme beten lernen, durch die Psalme lernen, auch diese Dinge zu erleben in Ausrichtung und in Vertrauen zu dir, Herr, damit du über allem verherrlicht bist. Amen.